Der Grund, dass wir miteinander sprechen, ist ja, dass es in Berlin eine Reihe von Räumungen gibt oder Räumungen anstehen oder angekündigt sind. Also das Syndikat, die Potze, die Liebig 34, die Meuterei sind Projekte, die bedroht sind. Um die Riga 94 gibt es Auseinandersetzungen. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal beschreiben, wie ist denn zu dieser Situation gekommen? Also vielleicht auch als Ausdruck von einer längeren Entwicklung, die es da gibt in Berlin.
Das ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, weil zum einen sind sich diese drohenden Räumungen in ihren Szenarien sehr, sehr ähnlich und zum Teil aber auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, was man generell sagen kann, ist, dass es einen erhöhten Verwertungsdruck auf dem Immobilienmarkt gibt, der Eigentümer und Eigentümerinnen dazu drängt, möglichst viel Geld aus den Immobilien rauszuholen. Und das funktioniert erstmal nicht so gut mit widerständigen linksradikalen und antifaschistischen Strukturen, die dort die Räume belegen. Das würde ich erstmal sagen, ist ein wichtiger Faktor. Und dann kommt aber auch hinzu, dass einfach Mietverträge ausgelaufen sind. Also das normale Szenario, was man von Kleingewerbetreibenden überall in Berlin kennt, und es werden Spätis verdrängt, es werden kleine Kiezkneipen überall in Berlin verdrängt und dann kommen da halt hochpreisigere Gewerbetreibende rein, wie zum Beispiel Higher Class Restaurants oder Coworking, Co-Living Spaces, solche Geschichten. Und für das Syndikat jetzt speziell ist eigentlich gar nicht mal eine Diskussion gewesen, dass das Syndikat vielleicht mehr Miete zahlen könnte oder so. Da ist ein riesiger Eigentümer, eine Milliardärsfamilie aus Großbritannien, die ein Briefkastenkonstrukt haben und damit ganz, ganz viele Immobilien in ganz Europa haben und speziell in Berlin auch viele, die setzen sich erst gar nicht mit solchen MieterInnen an den Tisch.
Du hast jetzt schon auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede abgehoben der verschiedenen Situationen, in denen sich diese verschiedenen bedrohten Projekte befinden. Kann man trotzdem sagen, dass es irgendwie eine Art von Muster gibt oder Gemeinsamkeiten, vielleicht ähnliche Arten von Eigentümern oder ähnliche Vorgänge eben in der Auseinandersetzung, die dann zu so einer Räumungssituation führt?
Ich glaube, in Berlin war das Problem oder ein Problem ist natürlich, dass Wohnraum und Nutzräume, Grund und Boden als solches eine Ware sind. Das heißt, es wird damit gehandelt. Und das funktioniert ganz oft über so Briefkastenfirmen, über GmbHs, die dann quasi als Share-Deals Immobilien weiterverkaufen. Das bedeutet, man kauft gar nicht den Grund und Boden und ein Haus, sondern man kauft eine GmbH, eine SARL, das ist das gleiche in Luxemburg, oder irgendeine andere Geschäftsform. Und dieser Geschäftsform gehört dann wiederum das Haus oder der Grund und Boden. Und das kann man tatsächlich für fast alle diese Sachen sagen, dass diese Eigentümer versuchen, anonym zu bleiben. Bei der Liebig 34 ist es nicht so. Da ist der Eigentümer Padovic auch ein großer Immobilieninvestor, der wiederum kein Problem mit der Öffentlichkeit hat. Bei der Riga 94 ist es so, dass der Eigentümer überhaupt nicht bekannt sein möchte. Das hat dazu geführt, dass er bzw. der Anwalt, der vorgibt, von dem Eigentümer beauftragt zu sein, gar nicht nachweisen konnte, dass es diesen Eigentümer gibt und somit auch nicht nachweisen konnte, dass er vor Gericht ihn vertreten kann.
Und bei so einer anonymen Eigentumsstruktur ist es ja eben auch schwieriger, eben in Kontakt zu treten, überhaupt auch Druck aufzubauen auf konkrete Personen. Ne?
Das stimmt zum einen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, welche Politik macht es möglich, dass solch ein Handel mit dem Wohnraum stattfindet. Und da gibt es politische Möglichkeiten, quasi einen Riegel vorzuschieben und das Recht auf Eigentum in Bezug auf Wohnraum teilweise einzuschränken. Eben auch, weil es zum Beispiel in der Berliner Verfassung, aber auch in der Charta der Menschenrechte natürlich so etwas wie ein Recht auf Wohnraum gibt. Das heißt, man kann das ganz gut auch gegen das Recht auf Eigentum stellen, theoretisch auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Und das darf man nicht vergessen. Also, dass diese Leute nicht erreichbar sind, das liegt an einer herrschenden Politik, die ist wiederum erreichbar.
Wenn wir uns die herrschende Politik anschauen, da ist ja Berlin rot-rot-grün regiert. Also es gibt einen rot-rot-grünen Senat, wo man ja eigentlich meinen könnte, zumindest von der Linken im Senat könnte man erwarten, dass sie sich hinter solche Projekte stellt und da eben versucht, auf dem regulären politischen Weg was zu machen. Wie sieht es denn damit in Berlin aus? Wie würdest du da das Agieren der Berliner Politik in Bezug auf diese Projekte charakterisieren?
In Bezug auf diese Projekte ist es ein ohrenbetäubendes Schweigen. Das ist wirklich total interessant, dass gerade stehen halt wirklich 4 Räumungen, dann ist spontan ja noch die Riga 94 dazugekommen, 5 Räumungen stehen an und irgendjemand muss die auch durchführen. Also eine Berliner Polizei, die beauftragt ist von der Berliner Politik. Und die Berliner Politik verhält sich aber so gut wie gar nicht dazu. Es gibt teilweise Statements aus den Bezirksverordneten, Versammlungen der jeweiligen Bezirke, dass sie, also das war total absurd, die Liebig 34 hat quasi ein Solidaritätsstatement der BVV bekommen. Wofür? Das las sich wirklich wie eine Solidaritätsnote bei in die Media, aber ist natürlich Augenwischerei. Also das Prinzip von Eigentum und Wohnraum als Ware greifen sie nicht an und man wird sie mit Sicherheit auch nicht sehen, wenn die Bullen mit über 1000 Mann das Ding da stürmen wollen, werden sie mit Sicherheit nicht in der Sitzblockade davor sitzen.
Das heißt, es gibt quasi oberflächlich von der Linken sozusagen eine Solidarisierung, aber dann in der konkreten Politik ist es irgendwie so ein Frieden der Koalition und alle Beschränkungen, die da halt irgendwie greifen in den normalen Bahnen der Politik.
Genau, ich würde sagen, auf Bezirksebene gibt es teilweise Solidaritätsbekundungen, dass sie bei der Potze, die ein selbstverwaltetes Jugendzentrum seit knapp 40 Jahren in den gleichen Räumen haben, sieht das ein bisschen anders aus. Da wird so rumgedruckt, weil eigentlich, also der Bezirk ist sogar der Vermieter und betreibt halt eine Räumungsklage. Der Räumungstitel ist jetzt da. Das heißt, da ist nicht so viel Solidarisierung, aber über die Bezirksebene hinaus gibt es einfach überhaupt gar keine nennbaren Haltungen, Positionen zu diesen vorstehenden Räumungen. Und ich glaube, man muss das auch so ein bisschen historisch betrachten in Berlin. Zum einen sind diese Projekte alle sehr, sehr alt. Also sie sind tatsächlich ein Teil Berlins und ein Teil auch dessen, wie Berlin zu dem geworden ist, was es heute ist. Und es gab ewig lange nicht mehr eine so große Räumungswelle. Und das letzte Mal, als so viele linke, linksradikale Projekte zwangsgebrannt werden sollten, das war die Mainzer Straße 1990. Und damals hat die Vorgängerpartei der Grünen in Berlin zumindest die Koalition über den Haufen geworfen. Von sowas kann gerade nicht die Rede sein.
Nun gibt es ja in dieser ganzen Auseinandersetzung noch einen sehr entscheidenden Akteur, nämlich die Berliner Polizei. Und das haben wir ja in der vorletzten Woche in der Riga 94 gesehen, wo die Polizei rechtswidrig vermietete Wohnungen aufgebrochen hat, um eben da sozusagen den Eigentumsvertreter irgendwie sozusagen reinzulassen, hat sich damit über geltende Gerichtsbeschlüsse hinweggesetzt. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt die Polizei in dieser Gemengelage und wie kann sie vielleicht, also wie beeinflusst sie dieses Geschehen tatsächlich auch?
Sehr stark. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Politik ist sehr, sehr leise mit Haltung zu dieser Sache. Aber auch hier die Ermächtigung, die die Polizei hat, die werden ihr natürlich gegeben. In Berlin gibt es das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Das ist ein Gesetz, das bestimmte unterschiedliche Dinge regelt, die vor allem die Arbeit der Ordnungsämter, der Polizei, aber auch anderer Ämter mit beeinflusst. Und darüber werden zum Beispiel sogenannte Gefahrengebiete eingerichtet. Das heißt, die Polizei kann einfach behaupten, an diesem oder jenem Ort finden viele Straftaten statt. Ein kriminalitätsbelasteter Ort sozusagen. So heißt das. Und hier müssen wir jetzt ein Gefahrengebiet einrichten und haben dann über diesen, keine Ahnung, Quadratkilometer, den sie da einrichten, viel mehr Befugnisse als sonst. Das heißt, sie können jede Person verdachtsunabhängig kontrollieren. Dieser Ort ist zum Beispiel in der Riegerstraße, das ist aber auch der Görlitzer Park und das ist der S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln. Dabei geht es vor allem um Kontrollen in der Riegerstraße von links aussehenden Menschen, aber bei vielen anderen kriminalitätsbelasteten Orten geht es darum, vor allem Racial Profiling zu machen, Trinker und Trinkerinnen, Drogenkonsumentinnen aus dem öffentlichen Raum zu tilgen. Also das, was Rosa Luxemburg auch kurz vor ihrem Tod als es herrscht Ordnung in Berlin bezeichnet hat, das ist das, was dort passiert. Es werden Elemente, die nicht in diese bürgerliche Ordnung passen, verscheucht durch extreme Präsenz, durch Kriminalisierung und so weiter. Das ist eine Sache. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Presse- und Social-Media-Arbeit. Das heißt, die Berliner Polizei hat wie mittlerweile fast jede Dorfpolizei einen Twitter-Account, über den sie ganz, ganz schnell irgendwelche Sachen behauptet. Das hat dazu geführt, dass jetzt irgendwie bei dieser Teilräumung, die du angesprochen hast, die als Razzia getarnt war. Am 9. hat das Ganze begonnen, am 10. hat die Berliner Polizei irgendwie scherzhaft getwittert: Hey Leute, wir haben gar keinen Polizeieinsatz in der Siegerstraße, ihr braucht euch keine Regenjacken anziehen und in die Rieger kommen. Service-Tweet, irgendwie sowas haben die da rausgehauen. Und dann mussten die am Abend das wieder richtig stellen und sagen, naja, wir hatten doch einen Polizeieinsatz. Die waren da mit einer Hundertschaft und haben wieder diesen sogenannten Hausverwalter, der auch wieder nicht nachweisen kann, dass er wirklich der Hausverwalter des Hauses ist, Zutritt zu den Räumen verschafft. Und man sieht auf Fotos sogar, dass die Berliner Polizei Hand anlegt beim Entrümpeln einer Wohnung, die auch einen ordentlichen Mietvertrag hatte. Genau. Also das ist vielfältig, was die Polizei da macht. Aber das macht sie nicht nur bei linken Projekten, wie auch bei der Räumung zum Beispiel von dem Kiezladen Friedel 54 2017. Da wurde gesagt, der Türknauf wurde von den Besetzerinnen unter Strom gesetzt und das bestünde Lebensgefahr für die Berliner Polizei. Und dann gab es einen riesigen Shitstorm von rechtsradikalen Trollen im Internet und alle Zeitungen haben darüber berichtet, ohne diese Angabe irgendwie zu prüfen. Später stellte sich raus, es war doch nicht so, es war nur eine Kabeltrommel, die neben der Tür stand und nicht mal mit der Tür irgendwie Kontakt hatte. Damit hat die Berliner Polizei ein Werkzeug, mit dem sie in Sekundenschnelle das öffentliche Bild, was man von HausbesetzerInnen, von diesen linken Räumen, widerständigen Projekten in der Öffentlichkeit hat, beeinflussen können.
Jetzt hast du auch schon die Berichterstattung angesprochen und dass man sozusagen damit rechnen muss, dass auch in der Presse sozusagen die Sicht der Polizei übernommen wird. Nun kann man ja damit rechnen, dass eine BZ sowas schreibt und man muss nicht allzu hohe Erwartungen in die Boulevardpresse haben. Aber als Frage, das trotzdem formuliert, inwiefern ist denn Berichterstattung gerade auch ein Faktor in der Auseinandersetzung und in der Situation, die ihr da gerade habt in Berlin, also auch im Sinne von Legitimation und Kräfteverhältnis?
Also ich würde sagen, dass es vor allem eine Lokalpresse gibt, die gar nicht so schlecht über die unterschiedlichen Projekte berichtet. Also ich nehme jetzt mal die Rieger 94 hier raus, aber es besteht vor allem für die Kiezkneipen, Meuterei und Syndikat große Sympathien und wohlwollende Berichte. Es gab einfach auch viele tolle kreative Aktionen der unterschiedlichen Projekte, über die berichtet werden konnte. Ebenso sieht es bei den Jugendzentren aus. Und dann wiederum ist es so, dass leider die Polizei, wenn sie dann sich zu bestimmten Situationen im Zusammenhang mit diesen bedrohten Projekten verhält, dass dann die Presse ganz, ganz schnell darüber berichtet, ohne diese Quelle zu hinterfragen. Also ich glaube, das ist das größte Problem. Die Projekte selbst machen ihre Pressearbeit autonom, also da gibt es keine gemeinsame Strategie oder so, aber sie sind zumindest nicht pressescheu und sind offen für Fragen. Also ihr habt, glaube ich, auch schon mit ein paar von ihnen gesprochen.
Mhm. Nun wird es am Wochenende eine Demonstration geben, die auf die Bedrohungslage dieser diversen Projekte hinweisen und reagieren will. Wie schätzt du das denn ein, was eben die Bewegung in Berlin betrifft? Wie sind denn da Solidarität und Gegenwehr aufgestellt, dass man da vielleicht auch noch was drehen kann, was die jetzige Situation betrifft?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, wir müssen zum einen aus der Vergangenheit lernen, dass zum Beispiel als die Köpi, ein ehemals besetztes Haus, in der Köpenicker Straße in Kreuzberg bzw. Mitte. Als die geräumt werden sollte, gab es so großen Protest und so viel Sachschaden, dass viele politische Akteure auf den Eigentümer so krassen Druck ausgeübt haben, dass er den Leuten in dem Haus wieder Mietverträge geben musste. Also damals hat tatsächlich auch der Polizeipräsident gesagt, ich kann für die Sicherheit der Berliner und Berlinerinnen nicht garantieren, ich mach da mal was. Und ob man sowas wieder hinkriegt, weiß ich nicht. Diese Demonstration ist der Versuch oder er wird der Beginn des wütenden Räumungsauftakts. Das heißt, es wird versucht, vor dem Versuch einer ersten Räumung dieser Projekte Druck auszuüben, ein Bedrohungsszenario vielleicht auch zu erstellen und ganz klar zu sagen, dass diese Zwangsräumungen nicht tatenlos hingenommen werden. Du hast ja speziell jetzt nach der Bewegung gefragt. Ich finde aber auch, es gilt ja nicht nur die Bewegung, die irgendwie isoliert existiert. Das Verständnis gegenüber, so typisch linksradikalen stadtpolitischen Ansätzen wie Enteignung und Besetzung ist ziemlich groß. Also es gibt eine breite Zustimmung dafür, sogar unter CDU-WählerInnen. Und ich glaube, als radikale Linke muss jetzt versucht werden, zu zeigen, dass es sich lohnt, auf viele Arten und Weisen gegen Verdrängung zu kämpfen, also für den Verbleib seiner eigenen Wohn- und Nutzräume. Und dass auch als letztes Mittel Militanz angewendet werden darf. Und das muss vermittelt werden. Und ich glaube, dann geht es ganz schnell nicht mehr darum, wie stark ist eine Bewegung, sondern dann geht es darum, wie stark ist ein Kiez, ein Stadtteil, wie stark ist eine Stadtgesellschaft, die sich eben diese Art der Verdrängung nicht mehr gefallen lassen will.
Nun bist du mit der Friedel 54 Teil einer Vernetzung von bedrohten Projekten in Berlin. Vielleicht kannst du zu dieser Vernetzung auch abschließend noch ein paar Worte sagen, was da quasi eine Orientierung vielleicht ist, auch auf die Zeit, die jetzt da vor euch steht.
Diese Projekte, die ich jetzt schon aufgezählt habe, Liebig 34, Riga 94, Syndikatmeuterei, Trotze und Distract, wurde schon bereits die Räume verlassen musste. Das sind nur einige Projekte, die bedroht sind. Der Kiezladen Friedel 54, zu dessen Kollektiv ich auch gehöre, ist bereits geräumt worden. Ebenso andere Besetzungen und Projekte in Berlin. Wir haben einfach festgestellt, dass wir politisch ähnliche Ansätze haben, dass wir beispielsweise die Verwertung von Wohnraum, von Grund und Boden ablehnen. Das sind vor allem antikapitalistische Orte, die sich hier zusammengeschlossen haben. Und es ist einfach wichtig, an einem Strang zu ziehen. Und das klappt gerade jetzt, kurz vor der Räumung, sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen.